kann mir vorstellen, wenn wir diese Aufnahme zum deutschen Fernsehen geben, über ernstzunehmende religiöse Bewegungen. Aber wie gesagt, es geht uns nur, diese drei Übungen tun auf ganz schnelle Art und Weise die Müdigkeit aus den Organen vertreiben. Gut, jetzt geht es weiter. Hare Krishna, hoffentlich lebt ihr wieder. Wie ihr vielleicht wisst, ist das ganze Srimad Bhagavatam vor dem Hintergrund einer Vorbereitung auf den Tod gesprochen worden. Parikshit Maharaj hatte davon gehört, dass er genau 7 Tage noch zu leben hatte und bewegte sich an das Ufer der Ganga, um dort von Shukadev Goswami zu hören über Krishna. Durch das Hören über Krishna macht man einen Schritt in die Ewigkeit, weil das Bewusstsein automatisch auf Krishna gerichtet wird. Machen wir durch das Hören über Krishna wirklich diesen entscheidenden Schritt in die Ewigkeit. Wir denken mit unserem Bewusstsein über Krishna nach. Und dieses Denken über Krishna, dieses Meditieren über Krishna, ist die beste Vorbereitung. Wir hören, dass unser Dasein ganz und gar regiert wird von unserem Bewusstseinszustand. Das, was du denkst, jetzt denkst, das bist du. Also wenn man Krishna bewusst denkt, kann man Krishna bewusst werden. Und wenn man im Augenblick des Todes das Krishna-Bewusstsein beibehält, wird man zu Krishna gehen. Und nun, Parikshit Maharaj hat einen wunderschönen Text gesprochen, den ich euch vorlesen möchte. In seiner allerletzten, am letzten Tag, bevor er den Körper aufgab, sagte er etwas, was zeigt, dass er wirklich frei vor der Furcht vor dem Tod geworden ist. Er sagte: O Brahmanas, seht mich jetzt einfach als eine Krishna-ergebene Seele an. Ich möchte auch, dass die heilige Mutter Ganga, die vor uns fließt und ein Repräsentant des Herrn ist, mich nur als eine hingegebene Seele sieht. Denn ich habe Zuflucht gesucht bei den Lotusfüßen des Herrn in meinem Herzen. Jetzt soll die Schlange oder was immer für ein magisches Ding der Brahmana geschaffen hat, kommen und mich beißen. Ich habe nur einen Wunsch, dass ihr, nachdem ich gegangen bin, weiter die Herrlichkeiten des Herrn lobpreist. Er hatte zu keiner Sekunde Angst vor dem Tod, der zu ihm kommen würde. Es wird beschrieben, dass Takshaka, diese Schlange, sich in der mystischen Verwandlung eines Brahmanas begab und dann zum Parikshit Maharaj, der zu diesem Zeitpunkt von seiner Leibgarde bewacht wurde, vordrang. Nicht Leibwache, da waren die Votis, die dem Parikshit nahe standen. Und die sagen, wir werden hier keine Schlange durchlassen. Da kam also als Brahmana vorbei, diese Schlange, und traf auf den Rishi Kashyapa. Und Kashyapa sagte: Halt, du bist Takshaka, die Schlange, die in der Verkleidung eines Brahmanas kommt. Du kommst hier nicht durch. Da sagte Takshaka: Ich muss meine Pflicht tun. Es ist die Zeit für Parikshit zu gehen. Und überzeugte Kashyapa, dass er ihn nicht aufhielt. Takshaka ging weiter bis zu dem fastenden Brahmana, bis zum fastenden König Parikshit. Und dann sah er, der Takshaka, etwas, was ihn verwunderte. Parikshit war mit dem Gesicht nach Osten gerichtet da, hatte sein Bewusstsein völlig gesammelt und eigentlich, wie es Vishwanath Chakravarti Thakur sagte, hatte er den Körper schon verlassen. Oder anders, Krishna hatte ihn schon zurückgeholt. Paksha war verwehrt, aber er musste seine Pflicht tun. Er kam aus der Verkleidung des Brahmanas heraus, also er hatte den Körper angenommen, er ging zu seiner Schlangenform zurück und biss den Parikshit, woraufhin der sofort in Flammen aufging, weil sein Gift so heiß war, das Gift der Takshaka, dass es ihn sofort verbrannte. Ja, so Parikshit Maharaj war angstlos geworden, weil er Zuflucht gesucht hat bei Krishna. Er war angstlos geworden, selbst vor dem größten Angstmacher, dem Tod. In der Brahma Sanghita heißt es, dass jedes Lebewesen, jeder von uns, der in dieser Welt ist, angefangen vom winzig kleinen Insekt bis hin zu Indra, sein Karma erleiden muss, als etwas, was ganz fest in den Lebensbüchern eingetragen ist. Jedem von uns ist sein Karma zur Zeit seiner Geburt mit in die Wiege gelegt worden. Und es gibt normalerweise nichts, was die Auswirkung des Karmas entweder stoppen könnte oder verändern kann. Doch in der Brahma Sanghita heißt es, dass es etwas gibt, was unser Geschick verändern kann, nämlich Hingabe zu Krishna, der selbst das Karma eines Menschen beseitigen kann. Seht mal, Krishna kann uns Schutz geben. Warum? Weil er unser Karma verändern kann. Eine tolle Medizin kann uns keinen Schutz geben, weil auch die fantastische Medizin ja nicht unser Karma verändern kann. Ein Arzt kann uns auch nicht Schutz geben, denn damit der Arzt uns Schutz geben kann, müsste er in der Lage sein, unser Karma zu verändern. Nur derjenige, der das Gesetz des Karmas erlassen hat, nämlich Krishna, kann durch seine Barmherzigkeit unser Karma verändern. Deswegen, Gaura Krishna, können wir nur bei Krishna Zuflucht suchen, wenn wir unser Leben verändern wollen, und nicht bei anderen Agenten Gottes und so weiter. Ja. Ein praktischer Weg, wie wir Schutz suchen können bei Krishna, ist es, Schutz zu suchen in seinem heiligen Namen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was sich durch unsere Vorlesungsreihe hindurchzieht. Dieses Schutz suchen beim heiligen Namen. Viele Devotees haben erfahren in ihrem spirituellen Leben, dass Krishna, wenn sie gechantet haben, ihnen diesen Schutz gegeben haben. Zum Beispiel großen Schmerzen, die Mütter bei ihrer Geburt manchmal erfahren, haben sie einfach den heiligen Namen gechantet und sind beruhigt geworden. Oder in äußeren Gefahren. Oder auch wenn man merkt, Maya ist so stark, dass sie mich wegzieht von meinem spirituellen Weg, dann kann man Zuflucht suchen bei Krishna in Form des heiligen Namens. Es gab mal zwei Devotees, die so sehr von materiellen Wünschen geplagt wurden, dass sie nicht mehr ihr Leben in die eigenen Hände nehmen konnten. Sie fühlten sich wirklich so aufgepeitscht innerlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal kennt, dass man die Wünsche fast wie einen Zwang verspürt, die in einem entstehen und einen in eine bestimmte Richtung stoßen. Kennt ihr das? Ich muss das jetzt. Wenn ich das nicht habe, dann geht es nicht weiter. Und plötzlich wird die Erfüllung dieses Wunsches, dieser Drang, so stark, dass er alles übereinnimmt. Also man kann an gar nichts anderes mehr denken. Aber zu der Zeit kann man sehr leicht Zuflucht bei Krishna suchen und chanten, indem man, wie ich es eben ausgedrückt hatte, die verschiedenen Ebenen des Klanges sich zunutze macht. Die verschiedenen Ebenen des Klanges müssen wir, glaube ich, hier auf diese Seite. So. Hier, ja. Und das ist, damit meine ich, dass es neben dem hörbaren Klang, dem Vaikarika-Shabda, noch andere, den Madhyam-Shabda gibt und schließlich den Prana-Shabda, Klang, der so verinnerlicht ist, dass er auf allen Ebenen unseres Daseins, der mental, der intellektuellen und auch der Lebenskraft, wirkt und uns richtig so durchreinigt. Wie gesagt, Prabhupada empfing einmal zwei Devotees, die dermaßen von materiellen Wünschen geplagt wurden, dass sie nicht ein- noch auswussten. Und er sagte zu ihnen, die Medizin ist einfach. Ihr setzt euch hin vor den Deities und chantet einfach den ganzen Tag. Was immer passiert, haltet das Chanten aufrecht und Krishna wird euch beschützen. Wenn der Tempelkommandant kommt und sagt, ihr müsst jetzt Service machen, ihr seid schließlich im Tempel, sollt ihr sagen, nein, Prabhupada hat uns erlaubt, nur einfach durchzuchanten. Also Schutz zu suchen bei Krishna, wenn man das ganz praktisch machen will, kann es bedeuten, Schutz bei seinem heiligen Namen zu suchen. Aber man muss dann auch in die Tiefe gehen und die Wissenschaft des Chantens anwenden. Das heißt, nicht nur hörbar zu chanten, sondern der Geist muss mitschwingen, die Intelligenz und das ganze Leben. Manche Devotees, die spirituelles Leben praktizieren, haben noch nicht so tiefe Erfahrungen mit dem Chanten gemacht. Aber das kann gut daran liegen, dass sie sich einfach noch nicht die Mühe gemacht haben, die Wissenschaft des Chantens erstmal für sich zu erarbeiten und dann in ihrem Leben anzuwenden. Srila Prabhupada sprach da einmal in New Zealand darüber. Da kamen die Devotees zu ihm, die schon vom äußeren Aussehen recht verwildert aussahen. Und als er hörte, was die Devotees auf dem Herzen hatte, merkte man, dass die richtig verwildert waren. Prabhupada sagte zu ihm, du kannst nicht erwarten, dass der Vorgang des Krishna-Bewusstseins wirkt, wenn du ihn nicht richtig anwendest. Er hat dann gesagt, wenn du kochen willst, musst du den Topf, mit dem du deine Zubereitung kochst, ganz dicht ans Feuer halten. Du kannst ihn nicht so hoch haben und den Rauch des Feuers benutzen, um die Speise zu kochen. Du kannst nicht erwarten, wenn du zum Beispiel diesen Tripad, dieses Dreiergestell hast und den Topf nur so nach oben hängst, wo nur der Rauch des Feuers da ist, dass dein Kochtopf gekocht wird. So ist es auch mit dem Krishna-Bewusstsein. Du kannst nicht nur einfach so von außen daran schnuppern mit einer gewissen Distanz. Du musst dich in das Feuer hineinbegeben. Das heißt, beim Chanten, du musst eine Lebensführung führen, die es dir erlaubt, frei von den 10 großen Hindernissen beim Chanten zu sein, den 10 Vergehen. Ich möchte hier nicht so jetzt einen Japa-Workshop geben und deswegen auf das Thema nicht näher eingehen, als das nur so anzudeuten. Es gibt ein wunderschönes Gebet, wo der Devoti sich mit einer gewissen Dringlichkeit an Krishna wendet. Er sagt zu Krishna, O Inkarnation des Mitgefühls, ich bin nun in Gefahr. O Lord Hari, wo ist denn deine Eile, die du damals gezeigt hast, als du Draupadi und Gajendra befreit hast? Der Devoti, mit anderen Worten, wendet sich ganz dringlich an Krishna, wobei er weiß, dass er bei Krishna Zuflucht, Schutz finden kann. Eine ganz wichtige oder wirksame Art, Krishnas Schutz zu erfahren, ist, sich in eine Situation zu begeben, in der man Schutz braucht. Ganz milde gesagt, wenn du Fortschritte machen möchtest im Leben, scheue nicht das Risiko. Wenn du dich immer in der lebenslähmenden Komfortzone aufhältst, wird dir sehr leicht das zündende innere Moment verloren gehen. Diese zündende Begierde. Man sollte ruhig in eine Situation hineingehen, wo man ein Risiko eingeht, ohne dabei natürlich ich kann mir jetzt nicht vorstellen, hoffentlich interpretiert das niemand, dass jetzt der ganze Kurs zum Bungee-Jumping geht und den Kitzel abfährt, wenn man also 5 cm über dem Kopf, über den Boden unten ankommt und eben dann doch nicht aufschlägt. Und dann sagt Krishna, hat mich gerettet. Das nicht, aber es gibt vernünftige Risiken. Wenn man zum Beispiel sich entscheidet, ein Projekt für Krishna aufzumachen, ist da immer ein Risiko drin. Sollen Risiken sein, die man für Krishna aufnimmt. Nicht einfach Abenteuerrisiken. Sondern etwas, was wir für Krishna auf uns nehmen. Ein Risiko, ein Projekt, vielleicht, dass man zum Predigen irgendwo hingeht. Es gibt keine schnellere Art und Weise, Fortschritte zu machen, als die lebende Komfortzone im Leben zu verlassen und etwas für Krishna zu tun. Das ist ganz wichtig, für Krishna zu tun. Und dann wird Krishna sehr oft kommen. Haben Sie 2 gefunden? Eine Methode, wo man sehr gut Krishnas Schutz erfährt, ist die heilige Pilgerreise. In einer Pilgerreise, das ist zunächst einmal eine ganz Krishna-bewusste Angelegenheit. Man geht von einem Ziel auf ein anderes zu, verlässt man immer seine Komfortzone. Das gehört einfach dazu. Ich habe vorhin einigen Devotees erzählt, wie ich vor 3 Wochen oder 4 Wochen war es jetzt, in Mayapur ankam und vor dem Gepäckband stand und meine schöne grüne Tasche, wo ich alles drin hatte, was man für eine Pilgerreise brauchte, in Empfang zu nehmen. Aber die kam dann nicht. Und war man schließlich so, warum denn das? Aber ich habe dann gemerkt, das ist genau richtig in der Tradition. Wir pilgern nicht, um unsere Welt mitzunehmen, sondern um uns auf die neue Welt einzulassen. Ananda Chaitanya, Pilgerreise. Ein sehr gutes Mittel. Und ich möchte euch gerne etwas vorlesen über Viduras Pilgerreise. Vidura verstand in seinem Leben, dass sein Leben so ein bisschen an der Oberfläche gelebt wurde und dass es ihm an den Sinn, dass da nicht mehr der Sinn da war. Er war in einer für ihn unakzeptablen Situation. Er war Berater am Hof der Kauravas, die sich durch ihre unmögliche Politik gegen die Geweihten Krishnas, die Pandavas, in ihr sicheres Verderben steuerten. Und hatte eine kleine Auseinandersetzung. Er hatte seinen Bruder beraten, jetzt endlich fair den Pandavas gegenüber zu sein. Aber daraufhin war er so beleidigt worden am Hofe, dass er beschloss, seinen Bogen ans Palasttor zu lehnen und auf die Pilgerreise zu gehen. Ich möchte euch gerne vorlesen, was Prabhupada dazu schreibt zum Pilgern. Ich muss mal in die Brille hier aufsetzen. Vidura hatte den Wunsch, aufrichtigen, hingebungsvollen Dienst zum Herrn zu erreichen. Und deswegen gab er sich der absoluten Persönlichkeit Gottes hin. Er konnte seine Hingabe am besten im Vorgang des Pilgerns ausdrücken. Und als er seine Pilgerreise machte, wurde er frei von den letzten Zweifeln, die ihn noch plagten. Ihm tat es in keinsterlei Weise leid, dass er jetzt sein Zuhause verlassen hatte. Denn inzwischen auf seiner Pilgerreise hatte er die Erfahrung gemacht, dass man am besten im Leben fährt, wenn man sich abhängig macht von der Barmherzigkeit des Herrn. Es gibt keine größere Freiheit im Leben, als sich abhängig zu machen von der Barmherzigkeit des Herrn. Selbst die sogenannte Freiheit zu Hause, wo man sich alles erfüllen kann, lässt sich nicht mit der Freiheit vergleichen, die man hat, wenn man sich abhängig macht von der Barmherzigkeit des Herrn. Dann spricht Prabhupada kurz über die Sannyasis und sagt, und das überspringe ich jetzt mal, er sagt, die Stufe, wo man sich abhängig macht von Krishna, heißt Sattva Sangshuddhi oder die Läuterung des eigenen Daseins. Das Ergebnis einer solchen Läuterung ist, dass man furchtlos wird. Nicht? Wenn du dich wirklich im Leben abhängig machst vom Schutz des Herrn, kriegst du als Frucht im Leben die Furchtlosigkeit. Ein Devoti des Herrn wird Narayana Para genannt oder jemand, der sich vor nichts fürchtet, weil er sich über die Tatsache bewusst ist, dass der Herr ihn unter allen Umständen beschützt. Mit dieser Überzeugung reiste Vidura alleine, ohne Begleitung. Für ihn gab es weder Freund noch Feind. Und so erfreute er sich der Freiheit des Lebens, ohne irgendwelche Obligation den Pflichten der Welt zu haben. Es ist tatsächlich so, dass in dem Augenblick, wo sich der Devoti in eine Situation begibt, wo er sich abhängig macht vom Schutz des Herrn, der Herr kommt. Aber in dem Augenblick, wo wir Angst erfüllt uns festhalten an diese vielen kleinen Alltäglichkeiten, erfahren wir ein Leben der Eigenkontrolle und nicht, dass Krishna uns abholt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Einmal fragte der bedeutende Kaiser Janaka Maharaj Ashtavakra, wie lange dauerte es, bis ich meine Anhaftung ans materielle Leben aufgegeben habe? Der weise Ashtavakra lachte und fing eine Säule an festzuhalten und schrie ganz laut: Lass mich los! Lass mich endlich los! Dann schrie er es nochmal. Ich kann es auch nochmal machen, dass also niemand von den beiden Damen noch schläft. Und dann machte er so. Er ließ los und ging einfach aus dem Palast heraus. So einfach ist es tatsächlich, loszulassen, wenn man es von sich selber macht. Janaka Maharaj verstand. Aber die meisten von uns können leichter ihre Anhaftung loslassen, wenn sie sich in eine Situation begeben, wo sie sich abhängig machen von Krishna. Wo sie sich abhängig machen müssen von Krishna sogar. Deswegen, liebe Devotees, empfehle ich euch diese alte Tradition des Pilgers. Werdet zu Pilgern. Brecht auf. Lasst Heim und Herd mal kurz zurück. Ihr könnt ja immer noch zurückkehren. Neu dann allerdings, mit neu gewonnenen Erkenntnissen. Und geht an zu einem heiligen Ort. Es gibt auch in Deutschland Pilgerreisen, die ihr aufnehmen könnt. Wir machen im Sommer jetzt eine unglaubliche Pilgerreise. Wir fahren mit zwei Riesenschiffen. Also doppelt so groß, so lang wie dieses Zimmer ist ein Schiff, also viermal so lang sind zwei Schiffe. Und wir segeln dann in dem Verständnis des Pilgerns. Eine andere Möglichkeit ist etwas, was von Gaura Shiromani und Krishna Nandini entwickelt worden ist oder angedacht worden ist. Sie bieten eine Reise zu dem bedeutenden Vaishnava-Pilgerorten in Südindien an und haben hierzu auch schon einen Plan gemacht, der allerdings erst dann in Kraft tritt, wenn sich genügend Devotees für so eine Pilgerreise interessieren. Hier ist dieses Prospekt und ihr könnt sicherlich Gaura Shiromani ansprechen. Wann hast du? In der Pause, er ist hier. Nicht? Ihr könnt ihn ansprechen und sehen, wann ihr das macht. Oder ihr könnt auch eine Pilgerreise unternehmen, ja, zum Gopunim-Zeitpunkt nach Sridharmayapur oder nach Vrindavan oder einfach mal so, ich weiß, Vrindavan Chandra fährt jedes Jahr nach Vrindavan eigentlich. Und dieses Jahr auch, obwohl es ein bisschen warm ist zu der Zeit. Aber das macht nichts. Ja. Den Schutz Krishnas zu erfahren, das erfährt man, wenn man in körperlicher Bedrohung ist, meistens, wenn die Bedrohung fast unlösbar erscheint. Wenn man in spirituellen Bedrohnissen ist, oder in spiritueller Bedrohung ist, erfährt man den Schutz Krishnas in dem Augenblick, wo man sich intensiv an ihn wendet. Das ist also leicht verschieden. Bei körperlichen Bedrohnissen muss man erstmal fast über der Klippe an einem Haar noch hängen. Und in spirituellen Bedrängnissen ist es so, in dem Augenblick, wo sich ein Devotee intensiv an Krishna wendet, erscheint Krishna und gibt ihn Schutz. Ich möchte, bevor ich die Pause mache, euch einen letzten Vers vorlesen. O Menschheit, mit Armen, die ich nach oben strecke, erkläre ich euch die Wahrheit. Jeder Sterbliche, der die Namen Mukundas, Nishingas und Janardanas Tag für Tag chantet, wird selbst in einer Schlacht oder wenn er den Tod schon ins Angesicht schaut, merken, wie der Herr ihm Schutz gibt. Und er selber wird materielle Interessen so unbedeutend wie ein Stein oder Holz sehen. Denkt bitte niemals, dass ihr in eurem Leben in einer Situation gekommen seid, wo ihr nicht mehr den Schutz des Herrn in Anspruch nehmen könnt. Man sollte niemals denken, ich habe so oft es vermasselt in meinem Leben, dass ich mich nicht mehr mit gutem Gewissen an Krishna wenden kann. Es heißt im Skanda Purana, ist der letzte Schlucker, für diejenigen, die gestolpert sind und taumeln, ist der Grund, der Boden also, die einzige Hilfestellung, durch die sie wieder aufstehen können. So ist es auch für diejenigen, die ein Vergehen gegen dich gemacht haben, o Herr, und die von dir weggestolpert sind. Sie können nur gerettet werden, indem sie Zuflucht bei dir suchen und so wieder auf die Beine kommen. Also wenn ich ausrutsche vom Boden, dann ist doch der Boden, von dem ich ausgerutscht bin, das Einzige, wo ich Zuflucht suchen kann. So ist es auch, wenn ich von Krishna weggerutscht bin, gibt es nur Krishna, der mir Schutz geben kann. Schönes Beispiel, ne? Ich sollte niemals denken, dass ich von Krishna zu sehr weggekommen bin. Ich könnte jetzt in diesem Seminar noch viele, viele Beispiele über den Schutz des Herrn aussprechen. Es gibt viele, viele solche Beispiele, aber ich denke, wir machen Folgendes, dass wir jetzt eine kleine Pause einlegen. Ich glaube, 12 Minuten reicht aus. Dann würde ich sagen, 25 Minuten vor 6. Und dann machen wir noch das ein ganz kurzes Prinzip, nämlich das zu vermeiden, was ungünstig für unseren spirituellen Fortschritt ist.